provisorisch legal. Der Drogen-Podcast.
Guten Tag, ihr hört eine neue Folge Provisorisch Legal. Ich bin Tom Dietrich und zu Gast bei mir heute ist Nicolas Langlitz. Nicolas ist Anthropologe und Wissenschaftshistoriker und arbeitet als Professor an der New Yorker Universität The New School. 2012 erschien sein viel rezipiertes Buch New Psychedelia. Das war eine anthropologische Studie über die Wiederaufnahme der Psychedelika-Forschung. Und seitdem hat er auch zahlreiche weitere Artikel zum Thema Psychedelika veröffentlicht. Er hat an der New School das Psychedelic Humanities Lab gegründet und kürzlich auch ein Sammelband mit dem Titel Psychedelic Humanities mit herausgegeben. Außerdem arbeitet er aktuell im Psychedelcy-Projekt, das an der Berliner Charité durchgeführt wird. Hi, Nicolas.
Hi.
Ja, an der Einleitung hört man schon, wir haben viel zu bereden. Aber lass uns doch erstmal mit deiner ersten umfangreicheren Psychedelika-Forschung einsteigen. Als du damals angefangen hast, an dem Neuropsychedelia-Buch zu arbeiten, was hat dich damals an dem Thema interessiert? Du hast davor ja über lacanianische Psychoanalyse promoviert, also irgendwie ein ganz anderes Feld beackert. Wie kam es, dass du dich dann mit Psychedelika befassen wolltest?
Ja, genau. Ich habe vorher mein Medizinstudium eine medizinhistorische Doktorarbeit über lacanianische Psychoanalyse gemacht, und zwar insbesondere über Lacans psychotherapeutische Praxis. Und habe in dem Zusammenhang dann auch Zeit mit den Berliner Lacanianern verbracht und war am Ende dieser Arbeit so weit, dass ich von der Psychoanalyse eher abgestoßen war und zugleich mein Interesse an der biologischen Psychiatrie geweckt war, also auch durch mein Medizinstudium und durch die Arbeit, die ich in dem Rahmen in der biologischen Psychiatrie gemacht habe. Und ich habe in einem medizinhistorischen Seminar über die Geschichte des Selbstexperiments davon erfahren, dass es eine Renaissance der Halluzinogenforschung gibt. Das war so Anfang der 2000er Jahre. In Deutschland war seit Ende der 80er Jahre eine Gruppe um Leo Hermle schon dabei, mit Mescalin und später anderen psychedelischen Substanzen Versuche an menschlichen Probanden wieder durchzuführen. Und das schien für mich dann damals das perfekte Anschlussprojekt zu sein, weil diese Erfahrungen auf der einen Seite psychologische Tiefe haben. Also das Thema hat mich dann schon weiter beschäftigt von der Psychoanalyse aus. Andererseits aber natürlich auch eine biologische Basis haben. Und dann kam dazu, dass ich gegen Ende meiner Schulzeit selbst viele LSD-Erfahrungen gemacht hatte und auch nach wie vor einfach sehr beeindruckt war von diesen Erfahrungen und die Arbeit dann auch nutzen wollte, um das für mich selbst nochmal durchzuarbeiten, was das eigentlich bedeutet hat.
Und das ist, also ich meine, dein ursprünglicher Zugriff zu dem Thema ist ja ein anthropologischer. Anthropologie bedeutet ja oft Feldforschung, teilnehmende Beobachtung und sowas. Wie sah das damals bei dir aus, als du in den Laboren geforscht hast?
Ich war frisch aus der Medizinhochschule gekommen, habe dann einen PhD in Kulturanthropologie in Berkeley gemacht. Und als ich 2005 angefangen habe, Feldforschung in Franz Vollenweiders Labor und dann 2006 in Mark Geyers Tierlabor in Kalifornien zu machen, kam ich quasi als frisch gebackener Mediziner, der sich aber entschlossen hatte, doch nicht Arzt zu werden, in diese Labore rein. Insofern war das für mich keine Erfahrung von kultureller Fremdheit, wie das ja sonst für ethnologische Projekte eher typisch ist. Ich habe mich eigentlich eher wie ein Fisch im Wasser gefühlt in den Psychopharmakologie-Laboren. Aber ich habe natürlich teilnehmende Beobachtung gemacht, wie alle guten Ethnologen. Und das sah insbesondere so aus, dass ich bei Vollenweider ursprünglich als Proband reingekommen bin. Und an einer Psilocybin-Studie teilgenommen habe, für die damals noch Probanden gesucht worden sind. Und so dann auch dieses neurowissenschaftliche Setting aus der Innenperspektive sehen konnte. Und in der Funktion dann auch die Forscher im Labor erstmal kennengelernt habe. Wir haben uns super verstanden. Nach Ende dieses Versuchs, das waren insgesamt 3 Messungen über 3 Wochen verteilt, haben die beschlossen, dass es okay für sie ist, wenn ich längerfristig da bleibe. Ich war dann im Endeffekt 7 Monate in Zürich in der Arbeitsgruppe. Ich habe mich minimal als Arzt damals eingebracht, weil es immer einen Mangel an Medizinern gab, die das Probandenscreening machen konnten. Also die Probanden waren gesunde, meistens junge Versuchspersonen, häufig Studenten von der Universität Zürich. Die müssen aber natürlich trotzdem durchgescreent werden, vor allem auf ihre psychiatrische Vorgeschichte und Familiengeschichte, um sicherzustellen, dass da keine Psychosen dann im Anschluss an die halluzinogene Erfahrung auftreten. Und das habe ich dann halt manchmal für die übernommen. Aber im Großen und Ganzen habe ich einfach in dem Labor Zeit verbracht. Clifford Geertz hat ethnografische Feldforschung mal als Deep Hanging Out bezeichnet. Und das finde ich ist auch wirklich eigentlich die beste Beschreibung davon. Man bekommt halt schon einfach eine sehr andere Perspektive auf wissenschaftliche Arbeit, wenn man da den wissenschaftlichen Alltag mit begleitet und dann in die EEG oder Neuroimaging-Labore runtergeht, wenn Probanden da sind, aber auch bei allen anderen Sachen mitmacht, als wenn man das dann nur aus der Literatur kennt. Ne? Das sind ja viele Arbeiten in den Science Studies in der Literatur basiert und da fehlt natürlich einfach ja, der ganze Arbeitsprozess, der letzten Endes zu den Papers führt, die man dann da rezipieren kann, wenn man nur am Schreibtisch sitzt.
Mhm. Also ein ganz wesentlicher Teil von dem Buch konzentriert sich ja auf ein Spannungsverhältnis, dem die Forschenden ausgesetzt sind. Das sind ja irgendwie naturwissenschaftlich informierte Menschen, die so ein sehr materialistisches Verhältnis zu ihrem Körper und auch ihrem Geist haben. Gleichzeitig machen diese Leute dann diese quasi spirituellen, mystischen Erfahrungen auf Psychedelika. Kannst du uns noch mal so ein bisschen mehr in dieses Spannungsverhältnis reinholen und ja vielleicht auch beschreiben, wie das die Forschung beeinflusst?
Also seit den 1950er Jahren, seit Aldous Huxley Mescalin an sich ausprobiert hat und dann seinen berühmten Essay The Doors of Perception geschrieben hat, gibt es diese Interpretation psychedelischer Erfahrungen in Analogie zu mystischem Erleben. Und das ist ein fundamentaler Bestandteil der ganzen psychedelischen Kultur geworden und bis heute geblieben. Die psychedelische Renaissance ist richtig in den USA zumindest in die Gänge gekommen, als 2006 das Labor von Roland Griffiths einen wissenschaftlichen Artikel über Mystical Type Experiences publiziert hat, die durch Psilocybin provoziert worden sind. Und das war im Grunde eine Replikation von Arbeiten, die es schon in den 60er Jahren gegeben hat, wo man auch versucht hat, mit psychologischen und religionspsychologischen Instrumenten zu zeigen, dass Psychedelika genuine mystische Erfahrungen induzieren können. Und viele der Neurowissenschaftler, mit denen ich gearbeitet habe, haben selbst Erfahrungen mit Psychedelika gemacht, die sie als mystisch beschreiben würden. Und die sie verstehen wollten. Und da gab es dann ganz unterschiedliche Reaktionen drauf. Also die eine Reaktion ist natürlich der Reduktionismus, dass man sagt, die mystische Erfahrung ist ganz offensichtlich einfach ein neurobiologisches Phänomen. Da wird pharmakologisch das Ich aufgelöst und das führt dann zu der Art von Selbstentgrenzung, die Mystiker auch erlebt haben. Wenn nicht mit Drogen, dann mit vielen anderen spirituellen Exerzitien. Huxleys These war ja, dass im Grunde genommen all diese spirituellen Exerzitien zum selben Zustand führen. Also ob das jetzt stundenlanges Beten, Fasten, Meditieren, sich selbst auspeitschen oder was auch immer ist, am Ende führt es alles zu einem ekstatischen Bewusstseinszustand, in dem das Subjekt über sich selbst hinausgeht und dann Alleinheit erfährt und diese Alleinheit dann als göttlich interpretieren kann. Und mit den Psychedelika schien man einfach eine Abkürzung dahin gefunden zu haben, die halt sehr viel angenehmer war und die auch demokratischer war, weil man ohne radikale Askese solche Zustände erleben konnte. Gut, also die reduktionistische Version schaut halt einfach, also was passiert im Gehirn, wenn diese Zustände erreicht werden. Und das führt natürlich letzten Endes zu einer Affirmation des Materialismus, weil man plötzlich sieht, dass Bewusstseinszustände und die extreme Veränderung von Bewusstseinszuständen neurobiologisch getriggert werden. Wie könnte man klarer aufzeigen, dass der Geist das Gehirn ist? Die Alternative dazu ist zu sagen, naja, also im Grunde genommen ist ja alles, was wir wahrnehmen, durch das Gehirn vermittelt. Aber das heißt ja nicht, dass die Wahrnehmungsinhalte illusionär sind. Und genauso verhält es sich dann auch mit psychedelischen Substanzen. Die machen eine andere Dimension zugänglich, die aber immer schon da gewesen ist. Das war Huxleys Interpretation. Und die Interpretation lebt auch weiter fort, zumindest wenn man mit manchen Neurowissenschaftlern privat darüber redet. Also das habe ich auch gesehen im Vollenweider Labor. Ja, also dieses Spannungsverhältnis von Mystik und Materialismus, das zieht sich eigentlich durch diese ganze Forschung hindurch.
Mhm. Du hast dann 2019 in einem Artikel nochmal über diese Neuropsychedelia-Forschung reflektiert und hattest da eine Idee für einen alternativen Untertitel, durch den die Leser dein Buch vielleicht ganz anders gelesen hätten. Dieser Titel lautet Remembering an Anthropology of the Perennial. Was hat es denn mit diesem Titel auf sich und was meinst du, wie hätte man dein Buch dadurch anders verstehen können?
Also ich denke, man kann Neuropsychedelia auf zwei verschiedene Weisen lesen. Das eine ist, dass es eine Chronik der Renaissance der Halluzinogenforschung ist und die präklinische Phase dieser Renaissance in den 1990er und 2000er Jahren abdeckt. Die alternative Lesart ist, dass es auch um verschiedene philosophische Probleme in dem Buch geht, die eine längere Halbwertszeit haben als diese Chronik. Mhm. Und ein Thema, was sich im Grunde genommen durch die ganze psychedelische Kultur und psychedelische Philosophie hindurchzieht, ist die Auseinandersetzung mit Aldous Huxleys The Perennial Philosophy. Das ist ein Buch, was Huxley 1944 geschrieben hat, in dem er die These vertreten hat, dass alle Religionen durch alle Zeiten hindurch im Grunde genommen auf eine ihnen gemeinsame Erfahrung hin ausgerichtet waren. Und das waren mystische Erfahrungen. Mhm. Und dieses Buch The Perennial Philosophy ist eine Anthologie mystischer Texte aus den verschiedenen Weltreligionen. Und der Punkt ist, die haben im Grunde genommen alle immer dasselbe erfahren. Und als Huxley dann 10 Jahre später die Gelegenheit hatte, Mescalin selbst auszuprobieren, hat er das Gefühl gehabt, dass das genau diese Erfahrung war, über die er 10 Jahre vorher auf Basis des Studiums dieser mystischen Literatur geschrieben hatte. Was mich als Kulturanthropologen und Wissenschaftshistoriker an dieser Perennial Philosophy vor allem interessiert hat, ist, dass es so einen Kontrapunkt zu meiner eigenen Wissenskultur gegeben hat. In der Geschichte geht es im Wesentlichen darum, historische Differenzen aufzumachen. In der Kulturanthropologie geht es darum, kulturelle Differenzen aufzumachen. Und hier gab es quasi eine Philosophie, die sagt, dass diese historischen und kulturellen Differenzen eigentlich irrelevant sind, dass das Oberflächenphänomene sind, dass eigentlich wir Menschen schon immer an einer ewigen Weisheit partizipiert haben und Psychedelika den Weg zu dieser ewigen Weisheit hin öffnen. Und diese Idee von der Perennial Philosophy, wie auch Huxleys ganzes Oeuvre, waren einfach sehr präsent in der psychedelischen Forschungslandschaft zu der Zeit. Und ich denke, dass es auch immer noch für viele Leute in dem Feld wichtige Referenzpunkte sind. Und insofern kann man Neuropsychedelia also auch als Auseinandersetzung damit lesen, was aus der Philosophia Perennis in der psychedelischen Renaissance dann geworden ist.
Mhm. Ja, also diese perenniale Philosophie oder ewige Philosophie, wie das in der deutschen Übersetzung heißt, beinhaltet ja viele Ideen, die, so nennst du das auch, irgendwie was Plattitüdenhaftes haben, ne? Sprich wie alles ist miteinander verbunden, alles ist eins, alles ist Liebe, so, man kennt das ja. Du wirfst ja jetzt dann nochmal einen neuen Blick auf diese Plattitüden und hinterfragst, ob dahinter vielleicht auch eine andere Form von, ich sag mal, Erkenntnisbildung stehen könnte, ja, die irgendwie mehr über das Erinnern funktioniert, anstatt jetzt über so eine empirische Beobachtung oder so. Kannst du diese Form von erinnertem Wissen nochmal ein bisschen charakterisieren?
Also die Philosophia Perennis ist ursprünglich eine frühneuzeitliche neoplatonische Philosophie gewesen, die Teil der Gegenreformation war. Das Buch Philosophia Perenni, was dieser Bewegung ihren Namen gegeben hat, ist von einem Bibliothekar im Vatikan, Agostino Stoico, geschrieben worden. Und die Ursprungsidee war, dass zu der Zeit, als die Protestanten sich von der katholischen Kirche freigemacht haben, die Katholiken diese Perennial Philosophy aufgebracht haben, um zu sagen, aber eigentlich haben wir doch schon immer alle an dieser ewigen Weisheit partizipiert. Und insofern gibt es doch gar keinen Grund, dass ihr euch jetzt von uns losmacht. Wir sind doch eigentlich alle zusammen, da können wir doch auch genauso gut auch unter dem großen Zelt der katholischen Kirche bleiben. Und wenn man sich dann halt diese ewigen Weisheiten in den mystischen Texten anguckt, dann und noch mehr dann in den Erfahrungsberichten von Psychedelika-Nutzern, dann ist das halt häufig sehr platt. Also alles ist eins, alles ist Liebe. Mir scheint das wirklich ein interessantes Phänomen von psychedelischen Erfahrungen zu sein, dass Menschen unter dem Einfluss der Substanzen so etwas erfahren und ganz tief beeindruckt sind davon, das Gefühl haben, sie müssen das unbedingt mitteilen, wenn sie da rauskommen, weil das eine unglaubliche Erkenntnis ist. Und wenn sie dann aus dieser Erfahrung rauskommen, und das artikulieren, dann klingt es natürlich absolut banal. Und es gibt einfach diesen Widerspruch zwischen der Banalität dieser Äußerungen, die dann am Ende verbalisierbar sind, und der Tiefe der Erfahrung, die die Leute vorher erlebt haben. Und ich denke, dass es in gewisser Weise ein grundsätzlicheres anthropologisches Problem ist, dass dass es Erfahrungen gibt, die wir in der Menschheit immer und immer wieder machen, über die man lesen kann. Also wenn Leute beschreiben, wie großartig das für sie war, wenn sie ihr erstes Kind bekommen haben oder den Tod der Eltern erfahren haben oder was auch immer, sind alles Dinge, die, da ist nichts Neues dran. Insofern ist da auch anthropologisch, wenn man halt sich für historische Differenzen interessiert, ist da auch nichts besonders Interessantes dran. Mhm. Aber zugleich ist es halt für jeden, der es immer wieder neu erlebt, weil man es halt im eigenen Leben zum ersten Mal dann erlebt, hat es halt was tief Beeindruckendes. Ne? Und ich denke, dass man diese Problematik der psychedelischen Erfahrung, die irgendwas Unsagbares haben, was sich nur verstehen lässt, wenn man halt durch diese Erfahrung durchgegangen ist, und die Unübersetzbarkeit ins Diskursive, das scheint mir halt wirklich ein interessantes anthropologisches Problem zu sein, mit dem man sich auch in anderen Feldern weiter auseinandersetzen kann.
Und welche Rolle spielt dann dieses, dass er mit dem Erinnern?
Ich hatte ja gesagt, es ist eine neoplatonische Bewegung gewesen. Und im Platonismus geht es ja um die Anamnesis. Also die Wahrheiten werden ja erinnert. Die sind ja immer schon da gewesen. Und es ist also was im Grunde genommen in den Menschen schlummert und sie müssen halt daran erinnert werden, entweder indem sie halt einem Philosophen wie Sokrates begegnen, der sich dann als Hebamme betätigt und diese Erinnerungen zutage fördert, oder indem sie psychedelische Drogen nehmen und plötzlich diese Einsichten zum Leben erweckt werden. Und interessanterweise beschreiben viele Leute ihre psychedelischen Erfahrungen ja zugleich als extreme Veränderungen des Bewusstseins, aber auch als ein Gefühl, nach Hause zu kommen, was im Grunde ja paradox ist. Also wie kann so eine extreme Veränderung stattfinden, die man noch nie in der Form erlebt hat? Also es ist ein Bewusstseinszustand, der sich auf krasse Weise vom Alltagsbewusstsein unterscheidet. Aber zugleich schwingt irgendetwas darin mit, was vertraut erscheint und was fast vertrauter erscheint als dieses Alltagsbewusstsein. Also das sind so Dimensionen dieser Erfahrung, die ich halt wirklich faszinierend finde. Und wo ich denke, dass man halt wirklich gerade auch als Anthropologe tiefer einsteigen sollte. Und das betrifft halt einen Teil dieser Geschichte, der sehr anders ist als diese jüngste Wissenschaftsgeschichtsschreibung, ne? Wo es einfach darum geht zu sagen, also hier hat sich was Wesentliches in der Wissenschaftsgeschichte getan, Psychedelika-Forschung ist wieder aufgenommen worden, was sind die Bedingungen, die das ermöglicht haben, was ist da politisch passiert, was ist wissenschaftlich passiert, dass das auf einmal wieder sinnvoll erschien und so weiter. Aber es gibt halt auch noch diese tiefere Dimension, die halt existenziell ist, die eine religionsgeschichtliche Dimension hat, die bis in die frühe Neuzeit zurückreicht. Und mir ist halt wichtig gewesen, dass Neuropsychedelia diese beiden Dimensionen, also diese jüngste Wissenschaftsgeschichte mit dieser Longue Durée Perspektive und vielleicht sogar ewigen Philosophie verbindet.
Ja, also da ist man ja dann auch schon so ein bisschen in diesem Feld der Psychedelic Humanities, in dem du auch geforscht hast, also in den geisteswissenschaftlichen Zugriffen in der Psychedelika-Forschung. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen denn Geisteswissenschaften in diesem ja vor allem naturwissenschaftlich dominierten Feld?
Also die psychedelische Renaissance ist im Wesentlichen eine Renaissance biomedizinischer Forschung gewesen. Die Medizin hat sich aus vielen Gründen dafür angeboten. Vor allem natürlich, weil es gut etabliert ist, dass man Pharmaka, die problematische Nebenwirkungsprofile haben, zur Behandlung von Krankheiten einsetzt und an menschlichen Versuchspersonen austestet. Wir leben in einer extrem medikalisierten Gesellschaft, in der medizinische Forschung einen hohen Stellenwert hat. Also um die Reputation der Halluzinogenforschung wieder zu verbessern, war die Medizin sicherlich das beste Feld, in dem man das machen konnte. Es ist aber zugleich natürlich auch eine starke Verengung der Perspektive auf diese Substanzen. Wenn man sie entweder als experimentelle Psychosen induzieren versteht oder als Heilmittel für Depressionen oder Essstörungen oder im Fall von dem entaktogenen MDMA von posttraumatischen Belastungsstörungen. Das sind die Bereiche, in denen jetzt die klinischen Studien in den letzten 15 Jahren gelaufen sind. Wenn man das vergleicht, also mit dem Gebrauch von Psychedelika in schamanistischen Kontexten, in südamerikanischen Kulturen oder auch mit dem Gebrauch in den 60er Jahren während der Hochzeit der Psychedelika, dann gab es natürlich da auch ganz viele andere Bereiche, die eher ins Religiöse oder ins Psychologische oder ins Philosophische reingegangen sind. Und die Erfahrungen als solche, aber auch die Anwendung der Substanzen stellen uns vor eine Vielzahl von ethischen und philosophischen und weltanschaulichen Problemen, die nicht durch neurowissenschaftliche Experimente oder klinische Studien beantwortet werden können. Und insofern habe ich schon seit geraumer Zeit argumentiert, dass es eine geisteswissenschaftliche Dimension geben muss, als Alternative sowohl zur Medizin als auch zu diesen Formen von New Age-Religiosität, die sich um die Psychedelika gebildet haben, wo man quasi eine aufgeklärte, säkulare, geisteswissenschaftlich informierte Kultur schafft, die sich mit dem Stellenwert dieser Substanzen in spätmodernen Gesellschaften auseinandersetzt. Und tatsächlich ist es ja so, dass seit den späten 2000er Jahren, frühen 2010er Jahren, es mehr und mehr und mehr geisteswissenschaftliche Arbeit gegeben hat, die sich mit den Psychedelika auseinandersetzt. Und mittlerweile kann man wirklich sagen, dass da eigentlich so ein kleines Feld entstanden ist, was man als Psychedelic Humanities bezeichnen könnte. Und was mich auch insofern sehr interessiert, als dass es ein Feld ist, was eine Brücke gebaut hat zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Letzten Endes geht es natürlich um ein Psychopharmakon oder eine Klasse von Psychopharmaka, aber man sucht andere Zugänge zu den Erfahrungen, die diese Psychopharmaka induzieren, als die man eben im neurowissenschaftlichen Labor oder in der klinischen Studie wählen würde.
Du hast ja auch letztes Jahr ein Psychedelic Humanities Sammelband mit herausgegeben. Vielleicht kannst du da mal so ein, zwei Beiträge aus diesem Band rausgreifen, damit man mal so eine Idee bekommt, wie so ein geisteswissenschaftlicher Zugriff auf Psychedelika aussehen kann.
Also ich würde sagen, es gibt eine breite Palette geisteswissenschaftlicher Zugänge, weil die Geisteswissenschaften sind ja alles andere als homogen. Es gibt schon seit langem historische Arbeiten natürlich zu den Psychedelika. Erika Dick, die eine meiner Mitherausgeberinnen von dem Band war, hat da eine der frühen Arbeiten vorgelegt, Psychedelic Psychiatry. Mir scheinen diese historischen Arbeiten tatsächlich sehr wichtig zu sein, weil eine wichtige Frage für die psychedelische Renaissance ist, was ist eigentlich schiefgegangen in den 60er Jahren? Warum hat der Versuch, psychedelische Substanzen in westliche Gesellschaften zu integrieren, damals nicht funktioniert? Also wenn man sich amazonische Gesellschaften anschaut, da spielen Ayahuasca und andere psychedelische Drogen ja zentrale Rollen in der Gesellschaft und haben das wahrscheinlich auch über Jahrhunderte getan. Bei uns hat das nicht funktioniert.
Ja.
Und das hat zum Teil natürlich mit den politischen und kulturellen Konflikten zu tun, die damals entbrannt sind, weil die Psychedelika mit der Counterculture assoziiert worden sind und die Counterculture sich als Rebellion gegen das Establishment verstanden hat und viele politische Anliegen daran gebunden waren, die eben von Politikern und Eltern und anderen arrivierteren Menschen in der Gesellschaft nicht geteilt worden sind. Mhm. Und das hat natürlich einen Backlash gegeben. Und im Endeffekt kam es dann zur Prohibition. Also das ist sicherlich Teil der Story. Und was die psychedelische Renaissance daraus gelernt hat, ist, dass sie sich stark von der Idee der Counterculture distanziert hat und sehr stark auf ein Mainstreaming gesetzt hat. Und das ist eben auch Teil des Grundes, warum die Medizin so eine wichtige Rolle dabei spielt, weil die Medizin auch eben ein Vehikel ist, um Psychedelika in den Mainstream reinzubekommen. Und das hat übrigens extrem gut funktioniert. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall nicht die ganze Geschichte gewesen. Also wenn man sich das medizinhistorisch anguckt, dann sind die Psychedelika damals anscheinend auch daran gescheitert, dass sie ihre therapeutische Wirkung nicht in randomisierten, placebo-kontrollierten Studien zeigen konnten. Und momentan werden sie aber wieder mit denselben randomisierten, placebo-kontrollierten Studien getestet. Also wenn man verstehen will, was damals schiefgegangen ist und was heute funktioniert oder eben auch nicht funktioniert, dann ist diese historische Perspektive schon wichtig. Die Philosophen gucken wiederum komplett anders da drauf. Ne? Also Chris Latherby ist ein toller australischer Philosoph, kommt so aus der analytischen Philosophie des Geistes. Der hat sich vor allem mit epistemologischen Fragen rund um die Psychedelika beschäftigt, insbesondere mit der Frage, was ist eigentlich. Also Menschen, die Psychedelika nehmen, haben häufig das Gefühl, dass das, was sie da erleben, irgendeine Form von Wahrheitswert hat. Und die Frage ist, ja, was genau ist denn dann eigentlich da die Erkenntnis? Also da sind wir auch zum Teil dann wieder bei den Plattitüden. Ja, wenn ich dann erkannt habe, dass alles Liebe ist, was genau bedeutet das? Und ist das irgendwie eine Aussage, die ja irgendeinen Wahrheitswert hat? Oder ist das einfach nur mystisches Geschwurbel? Oder was genau kann man eigentlich lernen aus diesen Erfahrungen? Also was ja letzten Endes auch eine Frage ist, die für die Psychotherapie hochrelevant ist. Sascha Fink ist ein anderer Philosoph, der mit mir in dem Charité-Projekt arbeitet. Der interessiert sich sehr für epistemische Schäden, die Psychedelika bewirken. Was passiert, wenn Leute komische, irrationale Ideen entwickeln und von denen nicht mehr lassen wollen? Wie kann man Menschen auf solche Erfahrungen vorbereiten und das Risiko minimieren, dass sie komische Ideen entwickeln? Weil das ja auch ein großes Thema in der Kulturgeschichte, jedenfalls in der westlichen Kulturgeschichte der Psychedelika ist. Und wenn man jetzt den Animismus nimmt, der mit den schamanischen Anwendungen einhergeht, das sind ja auch Ideen, die jetzt durchaus nicht Mainstream-kompatibel wären in westlichen Gesellschaften. Also das scheint mir auch wirklich eine interessante Frage. Und das ist zum Beispiel auch eine Frage, wo Philosophie und Neurowissenschaften zusammenkommen, weil in den neurowissenschaftlichen und kognitionspsychologischen Studien zu den Psychedelika ja auch immer wieder Studien durchgeführt worden sind, die untersuchen, wie Psychedelika Suggestibilität steigern oder was William James die noetische Qualität von Erfahrungen, also Erfahrungen, die diese noetische Qualität gibt, was bedeutet, ein Gefühl extremer Gewissheit. Das, was ich da erlebe, ich nehme ein Psychedelikum, ich erfahre etwas, sagen wir, dass es Gott gibt oder dass alles Liebe ist oder vielleicht auch, dass ich in meiner Kindheit missbraucht worden bin. Und ich weiß das auf einmal mit absoluter Gewissheit, obwohl es ja keine neuen empirischen Evidenzen gibt für meine Überzeugung. Und das ist natürlich schon ein Problem. Also es ist auch ein existenzielles und möglicherweise auch ein gesellschaftliches und politisches Problem, wenn ich Substanzen habe, die Leuten bestimmte Einsichten geben, von denen sie anschließend sich nur schwer wieder distanzieren können. Und also das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich denke, dass diese philosophische Auseinandersetzung damit, die der Sascha Fink vorantreibt, halt wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich auch bioethische Konsequenzen. Also das hat natürlich auch bioethische Konsequenzen für die psychedelischen Psychotherapien.
Du selbst hast ja über Widersprüche zwischen Psychedelika und den Geisteswissenschaften geschrieben. Zum Beispiel beschreibst du, dass der in den Geisteswissenschaften vorherrschende Subjektbegriff eigentlich in einem Widerspruch zu der Ich-Auflösung steht, die unter Psychedelika erlebt werden kann. Vielleicht kannst du kurz sagen, was so eine Ich-Auflösung bedeutet und inwiefern die ein Problem für die Geisteswissenschaften darstellt.
Also ich denke, dass die Geisteswissenschaften, wie der ungarische Philosoph György Márkus mal gesagt hat, polemisch strukturiert sind. In dem Sinne, dass da Positionen und Gegenpositionen aufgebaut werden. Und die Geisteswissenschaften leben davon, dass diese Positionen und Gegenpositionen miteinander im Streit liegen und dass es, dass Argumente ausgetauscht werden und man aneinander Kritik übt. Und viele dieser Positionen sind sehr gut haltbar. Also wenn man jetzt zum Beispiel Realismus gegen Skepsis oder sowas nimmt, das sind halt Kontroversen, die laufen seit der Antike und scheinen auch einfach unauflösbar zu sein, ohne dass sie dadurch ihren Wert verlieren würden. Und das bedeutet, dass wenn man in einem geisteswissenschaftlichen Feld aktiv ist, dann entwickelt man bestimmte Positionen, vertritt sie gegen andere und nimmt an diesen agonistischen Verhältnissen teil. Und das scheint mir halt schon in einem Widerspruch zu stehen zu der Idee, dass man Denken auf Alleinheit und Alleinheitserfahrungen hin ausrichtet, wie die Mystik das tut und versucht quasi das Ich und damit natürlich auch die eigene Positionalität aufzulösen. Und ich habe letztes Jahr einen Artikel geschrieben über die Paradoxien der Psychedelic Humanities, der sich quasi an diesem Widerspruch abarbeitet.
Okay, und zum Beispiel ein wichtiges Schlagwort aus den letzten Jahren in den Geisteswissenschaften ist ja das der Identitätspolitik. Da gehst du ja dann quasi auf diese Ich-Auflösung ein. Also wenn sich irgendwie eine Identität auflöst, ist das vielleicht schwierig, sich damit zu vertragen, mit einer Wissenschaft, die einen großen Wert auf Identität legt.
Also die Identitätspolitik ist ja für die amerikanischen Geisteswissenschaften in den letzten 20 Jahren absolut stilprägend geworden. Und eine meiner Kolleginnen in den Psychedelic Humanities, die Literaturwissenschaftlerin Neshe Devenu, hatte schon 2013 mal einen Vortrag gehalten, in dem sie dazu aufgerufen hat, Psychedelic Studies zu begründen, was also im Grunde genommen Psychedelic Humanities ist. Und ihre Idee war, dass man die Psychedelic Studies an den Queer Studies orientiert und zu einem emanzipatorischen Projekt macht, wo es darum geht, psychedelische Identitäten zu behaupten. Also mit dem ganzen Instrumentarium der Queer Studies, dass man halt sich outet, coming out of the closet, über seine psychedelischen Erfahrungen in der Öffentlichkeit spricht, um sie zu entstigmatisieren, um Anerkennung kämpft und so weiter. Und das finde ich halt wirklich eine interessante Entwicklung in der Geistesgeschichte psychedelischen Denkens, weil es halt in so einem starken Widerspruch zu der Mystik der 60er Jahre steht. Weil die Mystik der 60er Jahre ging im Wesentlichen darum, das Ich aufzulösen und dann eben, wie Leary damals gesagt hat, auch aufzuhören, die ganzen Social Games zu spielen, ne? Also eigentlich die sozialen Rollen, die man spielt, das Professor Game, das Student Game, das Husband Game, das Wife Game, also alle quasi als Spiele verstandenen sozialen Rollen werden eigentlich aufgelöst und zurückbleibt dann eine Art authentischen Seins, das von all dem entbunden wird. Da findet also die Emanzipation eigentlich vom sozialen Leben insgesamt statt. Während diese psychedelische Identity Politics halt doch sehr anders funktioniert. Da geht es halt wirklich darum dann, dass ich als User von Psychedelika Anerkennung fordere und also eigentlich genau an diesen Games halt sehr aktiv teilnehme. Das sind halt auch stark aktivistische Projekte. Interessant ist, dass die Neshe Devenu jetzt in den letzten Monaten auch für große Schlagzeilen gesorgt hat, weil sie im Fahrwasser dieses Aktivismus dann jetzt die Zulassung von MDMA torpediert hat und das am Ende dann auch als großen Erfolg für die Psychedelic Humanities verbucht hat, dass sie da bei den amerikanischen Arzneimittelbehörden vorstellig geworden ist und die Aktivistenorganisation, die Zulassung von MDMA beantragt hatte, als Therapiekult da verunglimpft hatte. Und das hat auch wesentlich mit dazu beigetragen, dass die FDA da keine Zulassung gegeben hat. Also diese Art von Aktivismus, die steht halt wirklich in einem krassen Gegensatz zu diesem Timothy Leary-Motto turn on, tune in, drop out. Ne? Das war halt eine Form des Quietismus. Also man zieht sich aus der Gesellschaft zurück. Don't politic, don't vote, there is nothing you can do about America politically, hat Leary halt seinen Anhängern gesagt. Und das sieht halt diese neue Generation von psychedelischen Aktivisten gar nicht so.
Mhm. Ja, da ist man eigentlich auch schon so sehr nah an der am amerikanischen Zeitgeschehen gerade. Da passiert ja gerade total viel und da gibt es auch so eine Verschränkung mit der mit dieser libertären Rechten, die jetzt irgendwie auch in der neuen Regierung eine wichtige Rolle spielt. Es gibt ja irgendwie so eine kollektive Vorstellung, dass Psychedelika irgendwie inhärent links sind, weil sie irgendwie, ja, weiß ich, Grenzen auflösen und Menschen potenziell offener machen für ihre Umgebung oder so. Wie passt das denn zu dem Fakt, dass es ja offensichtlich auch ein großes Interesse der politischen Rechten an Psychedelika gibt?
Ja, die Idee, dass Psychedelika mit linksliberalen politischen Orientierungen verbandelt sind, die gibt es schon lange. Die hat sicherlich viel damit zu tun, dass die Countercultures der 60er Jahre oft so gelesen worden sind, obwohl es da auch libertäre Stränge drin gab. 2017 hat es eine neurowissenschaftliche Studie aus dem Labor von Robin Carhart-Harris in London gegeben, die das auch nochmal belegen wollte, dass vermehrter Psychedelika-Konsum mit stärkerer liberaler, libertärer und antiautoritärer politischer Orientierung korreliert und auch mit größerer Naturverbundenheit. Mir scheint das alles Unsinn zu sein. Ich denke, dass man diese Studie damit erklären kann, dass sie einfach eine nicht repräsentatives Bevölkerungssample genommen hat, indem sie unter Leuten rekrutiert hat, die schon in diese Richtung hin orientiert waren. Wenn man sich die Geschichte der Psychedelika anguckt, und auch das wäre jetzt wieder ein Punkt für die psychedelischen Geisteswissenschaften, also insbesondere halt für die Geschichtsschreibung, dann sieht man, dass die Psychedelika eigentlich von Anfang an große Freunde auf Seiten der Rechten hatte. Also Albert Hoffmann zum Beispiel hat sich in einem stark rechten Milieu bewegt, war ein lebenslanger Freund von Mola, der eine der Zentralfiguren der konservativen Revolution war. Auch ein lebenslanger Freund von Ernst Jünger, der mit Hoffmann LSD und Mescalin genommen hat und später in den 70er Jahren sein eigenes Buch über Drogen als Gegenmodell zur Counterculture geschrieben hat. Das hieß Annäherung. Erzkonservativ, Ikone der militaristischen Rechten in Deutschland und ein großer Fan des LSD. Und insofern finde ich das jetzt überhaupt nicht so verwunderlich, dass man momentan auf Seiten der amerikanischen Rechten, aber übrigens auch zum Teil auf Seiten der deutschen Rechten, viele Leute findet, die sehr psychedelika-affin sind. Und was die USA angeht, muss man sagen, dass das Mainstreaming, was die psychedelische Renaissance von Anfang an hochstrategisch betrieben hat, auch beinhaltet hat, dass man sich Krankheitsindikationen sucht für die therapeutischen Anwendungen, die von besonderem Interesse auch für rechte Kreise sind. Und das war insbesondere die posttraumatische Belastungsstörung, weil viele Veteranen und Polizeibeamte an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden. Das hat MAPS, die Hauptaktivistenorganisation, sehr früh erkannt und hat damit Brücken ins rechte Lager gebaut. Anfänglich zu Steve Bannon. Du hattest vorhin gesagt, dass die libertäre Rechte da vor allem dahinter ist. Aber es sind nicht nur die Libertären, es sind auch die Traditionalisten um Bannon, die da an Bord sind. Also Breitbart News hat damals sehr positiv über MDMA-Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen berichtet. Rebecca Mercer, die Besitzerin von Breitbart News, hat MAPS $1 Million so um 2017 rum gespendet. Es hat wiederholt Initiativen im US-Kongress gegeben, die von beiden Seiten, sowohl von Republikanern als auch von Demokraten unterstützt worden sind, um mehr Forschungsgelder für psychedelische Therapien locker zu machen. Ich meine, das muss man sich halt mal vorstellen, ja, dass in der Zeit, während der ersten Trump-Ära und dann während der Biden-Ära, wo wirklich jedes auch noch so bekloppte Thema hochgradig polarisiert worden ist. Ja, selbst der Gebrauch von das Kochen auf Gasöfen ist zum Politikum geworden. Ja, und in dieser Zeit sind ausgerechnet die Psychedelika, die umstrittensten Substanzen der 60er Jahre waren, die haben durch die Bank Bipartisan Support bekommen von beiden Seiten. Und das hat sich eigentlich bis letztes Jahr gehalten. Und dann ist dieser Konsens ein Stück weit aufgerissen worden, dadurch, dass Neshe Deveno und ihre Mitstreiter von Symposia bei der FDA interveniert haben und mit explizit linken antikapitalistischen Positionen Front gemacht haben gegen die Marktzulassung von MDMA. Und daraufhin ist die Rechte der Psychedelika-Forschung zur Hilfe gekommen, quasi, und hat sich für die Marktzulassung eingesetzt. Dann gab es einen rechten Kongressabgeordneten aus Texas, der Texte der Psychedelic Humanities auf X-Videos vorgelesen hat, um zu zeigen, dass diese Angriffe auf die MDMA-Marktzulassung durch einen tiefen Hass auf das amerikanische Militär und auf den amerikanischen Kapitalismus motiviert war. Elon Musk hat das dann geretweetet. Jetzt ist RFK Jr. Gesundheitsminister geworden und hat letztes Jahr schon vor seiner Amtseinführung gesagt, dass psychedelische Therapien auf den Markt zu bringen zu seinen Prioritäten gehören wird. Also momentan kann man wirklich sagen, dass es ein ganz deutliches Momentum auf Seiten der neuen Rechten in den USA gibt, die Psychedelika in die Gesellschaft reinzubringen. Und zugleich gibt es eben diese kritischen linken Sozialwissenschaften, die da quasi mauern. Also da hat es quasi fast wie so eine Rollenumkehr gegeben, was meiner Ansicht nach vor allem zeigt, dass Psychedelika, wie Groff gesagt hat, unspezifische Verstärker geistiger Prozesse sind. Und wenn diese geistigen Prozesse nach rechts deuten, dann wird das halt genauso damit hochgefahren, wie wenn sie nach links deuten. Und das scheint mir aber wirklich halt auch eine gesellschaftliche Herausforderung zu sein. Ja? Wenn man halt sagt, wir wollen diese Substanzen in eine ohnehin schon polarisierte Gesellschaft reinbringen und ihnen da einen festen Ort geben, dann muss man sich halt wirklich fragen, wie kann man das leisten, ohne dass mit Psychedelika auch Radikalisierungstendenzen befördert werden?
Genau, ja. Also etwas, was die politische Rechte an Psychedelika interessiert, ist ja auch das ökonomische Potenzial dieser Substanzen. Das klang jetzt schon so ein bisschen in dem, was du beschrieben hast, auch an, dass auch das irgendwie das ist, was die Leute wie Nesha Devono dann auch daran kritisieren. Das hat ja auch was damit zu tun, dass die konventionelle Psychopharmakologie zuletzt in so eine Sackgasse geraten ist. Kannst du dazu nochmal was sagen, zu dieser Krise der Psychopharmakologie und was sich dann Leute gegebenenfalls vom Psychedelika erhoffen in so einem innovativen, revitalisierenden Sinne?
Also die Psychopharmakologie ist um 2010 herum in die Krise geraten, weil sich die großen pharmazeutischen Konzerne aus der Medikamentenentwicklung für die Psychiatrie zurückgezogen haben. Die haben das gemacht, weil in den 20 oder 30 Jahren davor keine substanziell neuen Substanzen auf den Markt gekommen sind. Es ist unklar, wie man mit der biologischen Psychiatrie in der Hinsicht weiterkommt. Das hat zu einer extremen Ernüchterung in diesem Feld geführt. Und zeitgleich, Anfang der 2010er Jahre, haben die klinischen Versuche mit Psychedelika begonnen. Und diese klinischen Versuche sind als Paradigmenwechsel gepriesen worden von den Leuten, die da Interesse dran hatten. Der Paradigmenwechsel besteht darin, dass man eine psychiatrische Pharmakotherapie mit Psychedelika mit einer Psychotherapie kombiniert. Das ist das Modell, was es auch schon in den 50er und 60er Jahren gegeben hat, was jetzt eben im Zuge der Renaissance wiederbelebt worden ist. Also man nutzt den Effekt, dass geistige Prozesse unspezifisch verstärkt werden und möglicherweise, dass die Neuroplastizität stark angekurbelt wird durch Psychedelika, um dann psychotherapeutisch effektiver intervenieren zu können, als man das könnte, wenn die Probanden nüchtern wären. Und das hat für enorme Begeisterung in den 2010er Jahren gesorgt. Und die Studienergebnisse sahen vor allem am Anfang auch sehr gut aus, sodass 2017 die FDA MDMA-assistierte Therapie von posttraumatischer Belastungsstörung als Breakthrough Therapy designiert hat. 2018 und 2019 wurde dann Psilocybin-assistierte Therapie von Depressionen ebenfalls als Breakthrough Therapy designiert und seitdem ist auch noch LSD-Therapie, ich glaube, von Angststörungen als Breakthrough Therapy designiert worden. Man muss dazu sagen, dass diese Breakthrough Therapy Designierung lediglich bedeutet, dass die Substanzen auf einen beschleunigten Weg zur Marktzulassung gebracht werden. Und statistisch 50% der Substanzen, die auf dieser Breakthrough Therapy Designation sind, tatsächlich auch auf den Markt kommen und die anderen 50% noch scheitern. Also das heißt jetzt überhaupt nicht, dass die FDA sich absolut sicher ist, dass diese Substanzen es schaffen werden. Und tatsächlich ist es ja so gewesen, dass letztes Jahr die FDA die Marktzulassung von MDMA blockiert hat. Und bei den Psilocybin-Studien waren die Ergebnisse in den letzten Jahren auch nicht so berauschend. Also ob es wirklich zu diesen Marktzulassungen kommt, das sei erstmal dahingestellt. Und in den USA hat das möglicherweise auch was mit der Gesundheitspolitik der Trump-Administration dann zu tun. Ja, aber die Psychedelika haben einfach deshalb für so großen Optimismus gesorgt, weil im Grunde genommen, weil sich sonst nichts getan hat im Bereich psychopharmakologischer Medikamentenentwicklung. Die großen pharmazeutischen Unternehmen haben aber nach wie vor keine Startups gekauft. Es gibt mittlerweile Dutzende, vielleicht sogar Hunderte von Psychedelika-Pharma-Startups, die alle vor sich hinarbeiten und Sachen entwickeln. Aber die großen Pharmaunternehmen beobachten das weiterhin. Und ein Grund dafür, dass deren Interesse gering ist, mal abgesehen jetzt von der Frage therapeutischer Wirksamkeit, hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Behandlungsmodell wahrscheinlich nicht sehr lukrativ sein wird. Das Behandlungsmodell sähe ja nicht so aus, dass Leute jeden Tag Psychedelika nehmen, sondern sähe so aus, dass sie eine Psychotherapie machen, die super teuer ist, wovon aber die Pharmaunternehmen nichts haben. Und dann ein paar Mal im Laufe dieser Psychotherapie psychedelische Substanzen verabreicht bekommen und danach wieder wochenlang diese Erlebnisse psychotherapeutisch durcharbeiten. Wenn man sich überlegt, was das dann kostet, an der Medikamentenfront, diese psychedelischen Sitzungen zu machen, das ist halt nicht viel. Also ich meine, im Grunde genommen, wenn du dir deinen LSD-Trip auf dem Schwarzmarkt kaufen würdest oder deine Pilze, ja, ich meine, das ist halt dann ein Witz, ja, das kann jeder auch einfach aus der eigenen Tasche bezahlen. Wenn du da noch ein Patent drauf hast, gut, aber die Pharmaindustrie profitiert von einer Substanz wie Prozac, die Leute sich halt über Jahre, wenn nicht lebenslang, jeden Tag einwerfen. Aber nicht von so sporadisch verabreichten Substanzen. Und es ist einfach unklar, was das ökonomische Modell dafür wäre.
In der Diskussion darüber spielen ja auch diese nicht-psychedelischen Psychedelika eine Rolle. Da ist dann die Frage, wie wichtig ist eigentlich dieser psychedelische Effekt davon, also das psychedelische Erleben für den therapeutischen Effekt auch. Ne? Ist es vorstellbar, dass das mit so einem Microdosing oder sowas auch funktioniert? Oder wie sind da die Perspektiven auf diese Frage?
Okay, also Microdosing und nicht-psychedelische Psychedelika sind zwei verschiedene Sachen. Microdosing bedeutet, dass ein klassisches Psychedelikum in einer geringen Dosierung genommen wird und dann jeden Tag genommen wird. Und die geringe Dosierung sollte so gering sein, dass es eigentlich keine psychoaktive Wirkung hat. Und die Leute, die glauben, dass Microdosing funktioniert, meinen, dass sie kreativer oder wacher oder was auch immer wären, wenn sie Psychedelika microdosen. Die psychedelischen Psychedelika sind quasi eine Substanzklasse, die komplett neu ist, die von den Psychedelika abgeleitet ist, wo man davon ausgeht, dass die bewusstseinsverändernden Effekte und die neuroplastizitätssteigernden Effekte von Psychedelika voneinander trennbar sind. Man betrachtet die bewusstseinsverändernden Effekte als Nebenwirkungen und versucht halt mit Hilfe von Rational Drug Design diese Nebenwirkungen zu eliminieren, sodass man am Ende einfach Substanzen hat, die stark die Neuroplastizität hochfahren. Es gibt aber bisher keine Studien an Menschen zu den nicht psychedelischen Psychedelika, die man auch Psychoplastogene jetzt nennt. Und die Tierexperimente, die es dazu gibt, sind halt nicht besonders aussagekräftig, weil Tierexperimente grundsätzlich nicht aussagekräftig bei psychiatrischer Medikamentenentwicklung sind. Das ist einer der Hauptgründe, warum das Feld halt in diese Krise geraten ist, weil also ob die Maus halt im Forced Swim Test ein paar Sekunden länger da kämpft oder nicht, das ist halt einfach ein sehr schlechter Prädiktor dafür, ob eine Substanz nachher als Antidepressivum es auf den Markt schafft. Und insofern ist das wirklich unklar, was auf der Front passiert. Der Vorteil an den Psychoplastogenen läge natürlich darin, dass viele Menschen Angst haben vor den bewusstseinsverändernden Wirkungen von Psychedelika und eher bereit wären, so ein Psychoplastogen zu schlucken als ein wirklich bewusstseinsverändernes Psychedelikum. Insofern könnte der Markt halt größer sein dafür.
Ja.
Aber es gibt einfach sehr, sehr viele psychedelische Psychotherapeuten, die überzeugt sind, dass der therapeutische Effekt halt im psychologischen Bereich stattfindet. Und wenn die Substanz keine psychologische Wirkung hat, dann wird sie halt auch therapeutisch nichts bringen.
Du arbeitest ja auch in diesem Psychedelzi-Projekt, das wir schon erwähnt haben, das ist ja so ein interdisziplinäres Forschungsprojekt über ja, die psychedelische Renaissance, das an der Charité in Berlin koordiniert wird. Das wird ja auch durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. An was forscht ihr da genau?
Also das Psychedelzi-Projekt deckt eine ziemlich breite Palette von Themen ab. Die Grundfrage ist, wie kann man die deutsche Gesellschaft auf eine potenzielle Marktzulassung psychedelischer Substanzen vorbereiten und damit eben auch auf den Eintritt psychedelischer Substanzen in die deutsche Gesellschaft, also ein Stück weit ins Alltagsleben von Patienten. Und das sind also Drittmittel, um die ethischen, rechtlichen und sozialen Implikationen davon zu untersuchen. Und das sind eben auch dann die drei Bereiche, in denen wir tätig sind. Also es gibt bioethische Forschung in dem Bereich, die sich anschaut, was das bedeuten würde. Wie kann man zum Beispiel von Patienten ein informed consent, eine informierte Zustimmung bekommen zu einer Erfahrung, die eben nur sehr schwer beschreibbar ist. Wie geht man mit der extrem hohen Vulnerabilität um, die entsteht, wenn Menschen in so einem Zustand sind? Ein Problem, was es bei der gescheiterten MDMA-Zulassung gegeben hat, waren ja Fälle von sexuellem Missbrauch im Kontext von MDMA-assistierter Therapie. Also da gibt es viel an bioethischer Arbeit zu leisten und das machen wir. Dann die rechtlichen Fragen sind ein anderer Teil. Da gibt es auch nach wie vor großen Klärungsbedarf. Also wie würde das eigentlich genau aussehen? Wäre das eine reguläre Marktzulassung oder würde das irgendwie anders funktionieren? Muss da möglicherweise auch Arzneimittelrecht angepasst werden an die Eigentümlichkeiten dieser Substanzen und so weiter und so fort. Dann gibt es einen soziologischen Teil des Projekts, der untersucht, wie die deutsche Bevölkerung eigentlich über Psychedelika denkt und wie bereit Menschen wären, psychedelika-assistierte Therapien in Anspruch zu nehmen. Ja, und ich selbst arbeite an verschiedenen Strängen. Mich interessiert vor allen Dingen historisch, wie die psychedelika-assistierten Therapien jetzt seit den 2010er Jahren in dieses Vakuum stoßen, was die Krise der Psychopharmakologie hinterlassen hat. Und wie Leute, die eine neue Generation psychedelischer Substanzen entwickeln, darüber denken, dass die Medikamentenentwicklung im Antidepressiva- und Antipsychotika-Bereich in den letzten Jahren eigentlich nicht besonders erfolgreich war. So haben die denn, was haben die jetzt für Rezepte, um darüber hinauszugehen? Und da gibt es eine ganze Bandbreite, also von Selbstexperimenten bis hin zu künstlicher Intelligenz, die benutzt wird, um neue Moleküle zu designen. Also das interessiert mich eigentlich so aus wissenschaftshistorischer Perspektive.
Also in Deutschland ist ja das mit das Psychedelika-Thema nicht so breit diskutiert wie in den USA zum Beispiel. Man sieht ja auch da, dass irgendwie mit so einem Regierungswechsel sich der Wind auch sehr schnell drehen kann. Wie ist da so gerade deine Intuition, wie der Stand der Dinge da in Deutschland ist?
Also das stimmt, dass die Psychedelika in Deutschland wenig öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Amerikaner religiös begeisterungsfähiger sind und dass die psychedelische Kultur doch sehr stark auch von religiösen Bedürfnissen getrieben wird, die in Deutschland einfach sehr viel weniger entwickelt sind. Es ist halt doch eine deutlich säkularere Gesellschaft, sodass den Deutschen, wenn sie die Psychedelika denn integrieren würden, vielleicht auch viel erspart bliebe von den Auseinandersetzungen, die hier seit den 60er Jahren darum stattgefunden haben. Für uns war das so, dass wir diese Förderung zu einer Zeit bekommen haben, als die FDP das Bundesbildungsministerium geleitet hat und die Drittmittel stammen vom BMBF. Und da gab es einen Staatssekretär bis zum Austritt der FDP aus der Ampelkoalition, der sehr große Stücke gehalten hat auf die psychedelische Renaissance und die mit großer Begeisterung unterstützt hat und sich auch sehr gewünscht hätte, dass es eine psychedelische Start-up-Industrie in Deutschland gibt. Gut, die sind jetzt raus aus dem Bildungsministerium und wir wissen nicht, wer das dann nächstes Mal übernimmt. Aber ich glaube, weder SPD noch CDU sind ähnlich interessiert an dem Thema. Also insofern wird man das sehen, aber zugleich ist es ja doch alles auch in Deutschland ein sehr viel weniger stark politisierter, technokratischer Betrieb. Und die Studien laufen und im Grunde genommen geht es ja momentan primär einfach um die Frage, ob es da eine Medikamentenzulassung gibt, was doch mehr an den Studienergebnissen und weniger an den politischen Präferenzen der Regierung hängen sollte. Und hätte da jetzt in Deutschland auch das Zutrauen, dass das so gehandhabt wird, was man jetzt eben bei der Trump-Administration nicht mehr denken sollte. Also ich glaube, dass da die Ideen von RFK Jr. dann doch maßgeblich sein werden. Aber auch das wird sich halt zeigen. Also ich denke, dass man wirklich nicht vergessen sollte, dass die psychedelische Renaissance es ist einfach nicht ausgemacht, wo das hingeht. Also das kann auch gut sein, dass in ein paar Jahren das Ganze wieder in sich zusammenfällt. Und dann auch sehr schnell diese ganzen Startup-Unternehmen verschwinden werden, wenn das Venture-Kapital daraus abgezogen wird. Mhm. Und und dann gilt für mich eigentlich, was mein Freund und ehemaliger Student Hamilton Morris mal gesagt hat, nur weil die Musiktherapie sich nicht als wahnsinnig effizient in der Medizin erwiesen hat, höre ich ja nicht auf, Musik zu hören. Und ich denke, dass das wirklich auch eine wesentliche Perspektive auf die Psychedelika ist. Also die Frage, was diese Substanzen eigentlich bewirken, wie man diese Erfahrungen bewerten soll und so weiter, das ist einfach eine Frage, die geht weit über die medizinischen Anwendungen hinaus. Und die wird auch nicht vom Tisch sein, wenn die medizinischen Anwendungen entweder bewilligt oder abgelehnt worden sind.
Ja, zum Schluss habe ich noch eine kleine Frage zu einem kurzen Text, den du kürzlich veröffentlicht hast, über das Buch als extrapharmakologischen Faktor. Vielleicht erstmal die Frage, was ist ein extrapharmakologischer Faktor?
Also die Psychedelika-Forschung geht im späten 19. Jahrhundert los. als Anthropologen anfangen, den Gebrauch von Peyote in religiösen Zeremonien amerikanischer Ureinwohner zu untersuchen. Und etwa zur gleichen Zeit fangen Experimentalpsychologen an, Peyote und dann etwas später das daraus extrahierte Mescalin in Laborexperimenten an Probanden zu verabreichen. Und schon in den 1890er Jahren findet man Texte von Anthropologen, die darauf hinweisen, dass die Effekte von Peyote bzw. Mescalin in diesen religiösen Zeremonien sich sehr anders darstellen als im Labor. Timothy Leary hat das dann später als Set und Setting beschrieben. Also das Setting ist halt das, die Umgebung, in der die Substanz genommen wird. Das Set ist quasi die Erwartungshaltung, die Glaubensvorstellungen und so weiter, mit denen User halt an die Erfahrung herangehen. Mhm. Und diese Faktoren, die extra pharmakologisch, also nicht pharmakologische Faktoren sind, die erstmal nichts mit der Substanz zu tun haben, sondern mit den kulturellen Variablen rund um den Gebrauch herum, prägen die psychedelischen Erfahrungen erheblich. Und das ist ein Thema, was sich eigentlich die gesamte Psychedelika-Forschung hindurchgezogen hat. Und was in den 2010er Jahren dann auch aktiv von Neurowissenschaftlern angegangen worden ist. Robin Card Harris hat zum Beispiel ein wichtiges Paper 2018 publiziert über die Bedeutsamkeit des Kontexts, in dem Psychedelika genommen werden. Hat darüber spekuliert, warum Psychedelika in besonderem Maße kontextsensitiv sind. Und der Punkt von dem Essay, dass du erwähnt hast, ist, dass die Lektüre von Büchern natürlich die Erwartungshaltungen prägen. Und insofern stellen Bücher halt einen wichtigen extrapharmakologischen Faktor dar. Und wenn man sich das eben in der Geschichte der psychedelischen Kultur anguckt, dann kann man halt auch sagen, dass da bestimmte klassische Bücher einfach sehr, sehr viele Menschen sehr stark beeinflusst haben. Also ganz besonders eben Aldous Huxleys The Doors of Perception, Timothy Leary's The Psychedelic Experience. Und ich denke, für die psychedelische Renaissance ist das wichtigste Buch Michael Pollans How to Change Your Mind. Das sind Bücher, die Leute gelesen haben und dann mit dieser Erwartungshaltung an diese Erfahrungen herangetreten sind.
Und mal angenommen, du könntest diesen überschaubaren Kanon an Büchern um eines erweitern, würde dir da eins einfallen, von dem du sagst, es würde da gut reinpassen oder das wäre eher gesagt eine hilfreiche Ergänzung für diesen extrapharmakologischen Bücherkanon?
Nein, also ich glaube, da bin ich dann doch zu sehr Beobachter des Feldes, als dass ich quasi da. Also diese Bücher haben ja alle irgendwie auch was Preskriptives, ne? Und letzten Endes ist halt die Frage, wie wollen wir eigentlich diese psychedelischen Erfahrungen gestalten? Ich meine, ich bin natürlich jetzt nicht frei von Wertvorstellungen. Also ich würde mir eben eine eher empirisch aufgeklärte, säkulare, wissenschaftlich orientierte, aber nicht scientistische Kultur wünschen, die diese Bewusstseinszustände halt leitet. Aber ich denke, das erfordert halt wirklich eine längere Auseinandersetzung. Aber ich hoffe halt schon, dass die Psychedelic Humanities letzten Endes Bücher hervorbringen werden, die ja also dann in der Hinsicht Orientierung zu geben vermögen.
Die dann vielleicht auch nicht von Leuten geschrieben werden, die sowas Guruhaftes haben wie Timothy Leary oder ja, für manche absolut, Leute schon auch Huxley.
Genau. Ja, also das scheint mir halt wirklich die große Herausforderung an diese Art Bücher zu sein, dass gerade weil Psychedelika eben besonders suggestibel machen und Erfahrungen anschließend oft als gewisse Erkenntnis produzierend verstanden werden, sollte man da eher ein Gegengewicht zu bieten, als dass man quasi also Bücher schreibt, die noch mehr Erweckungserlebnisse produzieren. Also in der Hinsicht muss ich aber sagen, dass ich halt schon denke, egal wie man sich jetzt zu Michael Pollan verhält, aber Michael Pollan war in der Hinsicht jetzt sicherlich nicht das Schlechteste, was der psychedelischen Renaissance hätte passieren können, weil das schon letzten Endes ein recht nachdenkliches und nüchternes Buch ist, was er geschrieben hat.
Dann danke ich dir für das Gespräch, Niklas. Danke für deine Zeit und für die spannenden Einblicke in deine Forschung.
Ja, gerne.
Und auch danke an alle, die zugehört haben. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.